Lehren, Lernen, Lauschen. Der Lehrer eine Stimme geben. Persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der TU Graz, die uns in ihre Welt der Lehre einladen, über ihre Motivation und auch Herausforderungen berichten. Heute darf ich bei uns Martin Ebner begrüßen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Er ist Leiter der Abteilung Lehr- und Lerntechnologien und zusätzlich auch am Institut für Interactive Systems and Data Science.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Gerne. Am Anfang darf ich dich wie alle anderen auch bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst. Also wie schaut es mit deinem Ausbildungsweg aus? Wie bist du zur TU Graz gekommen? Und was sind so deine Fachbereiche oder dein primärer Fachbereich?
Ja, also das ist bei mir natürlich schon ein gewisser längerer Weg. Also ich habe an der TU Graz studiert, 1995 begonnen. Bauingenieur habe ich studiert und bin dann 2000 fertig geworden, eben auch im Bauingenieurbereich. Habe dann eher zufällig eine Stelle bekommen am Institut für Betonbau. Das war damals Professor Sparowitz und wollte also da eine Dissertation beginnen. Und wir haben also begonnen, in verschiedensten Bereichen also mal Lehre zu machen im ersten Jahr. Und im Zuge dessen war eine parallele Ausschreibung für innovative Technologien, damals vom Zentralen Informatikdienst. Susanne Voller ist in der Kamera damals beteiligt gewesen und mein Chef hat gemeint, Martin, schau dir das einmal an, willst du nicht irgendwas einreichen? Das haben wir dann gemacht. Also wir wollten Animationen für Betonbau machen, also genau so, weil wir gesagt haben, Visualisierungen könnten uns sehr viel weiterhelfen. Wir haben das Projekt bekommen und das war so quasi der Einstieg in das ganze Thema Lehr-Lehrtechnologien. E-Learning hat das damals geheißen und nach einem halben Jahr bin ich halt damals zu meinem Professor hingegangen und habe gesagt, also ich weiß nicht, also das ist total spannend, total lustig, es frisst halt sehr viel Zeit und ich komme da nicht mit meiner Dissertation weiter. Und dann hat man mir einfach vorgeschlagen, das als Dissertationsthema zu machen und das Dissertationsthema war dann E-Learning im konstruktiven Stahlbetonbau, ganz schwieriger Name und seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit dem Einsatz von damalig neuen Medien, hat es geheißen, in der Lehre und habe meine volle Aufmerksamkeit dem widmen können. Das habe ich dann bis 2005 gemacht, habe die Dissertation abgeschlossen, habe, glaube ich, ganz nette Ergebnisse grundsätzlich erzielen können. Wir haben also sehr viel also in unseren Lehrveranstaltungen eingesetzt worden. Man hat mich dann versetzt, sage ich einmal, aufs Institut für Bauinformatik, weil also ich mich halt immer mehr mit dem Informatik Teil beschäftigt habe und daraus hat sich dann eineinhalb Jahre später ungefähr eine Arbeitsgruppe gebildet, nämlich beim Zentralen Informatikdienst, wo man gesagt hat, naja, man muss sich dem Thema der TU Graz jetzt auch näher widmen, also im Sinne von digitalen Medien oder neuen Medien und hat mich gebeten, eine Arbeitsgruppe zu übernehmen. Das hat damals vernetztes Lernen geheißen und diese Arbeitsgruppe ist dann übergeführt worden in eine Unterabteilung des Zentralen Informatikdienstes. Das war ich dann bis 2015 und seit 2015 bin ich eine eigene Organisationseinheit geworden mit dem Thema Lehr-Lehrtechnologien und bin also dem Vizerektor für Lehre zugewiesen. Und im Zuge dessen habe ich halt viele Erfahrungen erfahren dürfen, sage ich einmal, von der Stunde Null, was das Thema digitale Medien an der TU Graz betrifft, also bis heute, wo wir das Thema so zentral steuern.
Gut, du bist also mehr oder weniger eigentlich zufällig vom Betonbau durch die Lehre und durch ein Projekt zur digitalen Lehre, zum E-Learning, Lern-Lerntechnologien gekommen und auch stärker in das Thema Didaktik hineingewachsen. Ich möchte bei einem Punkt ansetzen, und zwar hast du gemeint, du hast im ersten Jahr gleich Lehre gemacht. Wie hat das damals ausgeschaut? Wie wurdest du darauf vorbereitet? Wurdest du darauf vorbereitet oder bist du ins kalte Wasser hineingeworfen worden?
Ja, also ganz ehrlich, also war absolut kaltes Wasser. Also es war so, ich habe, glaube ich, im Oktober abgeschlossen und dann war ich noch drei Wochen, habe ich mir nach dem Studium quasi gegönnt, ins Ausland zu gehen und mir ein bisschen ein paar Sachen auf Urlaub anzuschauen. Bin zurückgekommen und zwei Tage später bin ich im Hörsaal gestanden. Also das war tatsächlich so, also Vorbereitung war halt, natürlich haben mich meine Kollegen damals unterstützt und haben gesagt, ja, das ist zu tun und so weiter, aber jetzt im Sinne einer didaktischen Vorbereitung oder so, da hat es also wenig gegeben. Ein bisschen einen Vorteil habe ich gehabt, weil ich also schon im damaligen Diplomstudium noch, also zum Schluss also auch als Tutor tätig war. Das heißt also, ich habe schon, also Lehre kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe Übungspraktiken und so weiter begleitet. Das heißt, also ein bisschen mit Personen habe ich schon umgehen können. Aber ja, ich bin quasi wirklich gleich in die Lehre, in die Übungen gekommen. Also natürlich nicht in die Vorlesung, sondern also habe die praktischen Beispiele auf der Tafel vorgerechnet. Und war schon eine lustige Zeit, also wirklich zu sagen, okay, also jetzt stehst du auf der anderen Seite und musst es auch versuchen, gut zu erklären. Und habe mich damals sehr, sehr intensiv also auf die Lehre vorbereitet. Wie gesagt, also das frisst dann wirklich wirklich sehr viel Zeit. Also ich bin da wirklich Tage gesessen, um quasi dreiviertel Stunde lang, also quasi den Studierenden, also meinen fast ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, das zu erklären. Ja. Also das war auch schön auf der Tafel, ohne Medien, tatsächlich so, wie man sich das vorstellt.
Und was war damals besonders herausfordernd?
Ja, also für mich war es natürlich einmal sehr, sehr herausfordernd, das Erklären zu gut zu können, weil auf der einen Seite das selbst, also das waren, also man muss sich das so vorstellen, wir haben da sehr viele Rechnungen gemacht, also es war ausschließlich Rechenleistung, das also über 45 Minuten und man natürlich, wenn man es erklärt oder selbst rechnet, das ist schon ein großer Unterschied, also und also einer der großen Sprüche in der Didaktik ist immer, man versteht es ja selbst, als wenn man es den anderen erklärt und ja, das passiert, also ich muss sagen, also bei vielen Punkten, nachdem ich das ja dann auch 5 Jahre lang gemacht habe. Im 5. Jahr habe ich das ganz anders angegangen, was die Lehre betroffen hat. Man lernt jedes Jahr dazu und sagt, naja, okay, da habe ich gemerkt, dass dieser Punkt in den Prüfungen, das wird nicht verstanden. Das muss ich anders erklären und habe halt versucht, also verschiedenste Herangehensweise, Sichtweisen und was mir so in Erinnerung geblieben ist, am Anfang war ich immer Punkt nach 45 Minuten fertig und im 5. Jahr habe ich gefühlt nur die Hälfte mehr geschafft in 45 Minuten, weil man halt so viel schon dazu erklärt hat und gewusst hat, da muss ich hinweisen und das ist wichtig und das machen auch wieder viele falsch und so weiter. Und das verändert sich dann schon dramatisch, wenn man das immer wieder reflektiert.
Hat mit deinen Studierenden über die Zeit hinweg mitgelernt eigentlich und von ihnen gelernt?
Ja, von den Fragen, also in der Diskussion natürlich, also wenn man das, glaube ich, intensiv betreibt, dann merkt man auch, also wo Verständnisprobleme sind. Wir haben ja auch viele Sprechstunden gehalten. Also wir waren keine leichte Vorlesung in dem Sinn, sondern eine der schwierigsten. Und unser Ziel war ja nicht, dass wir Studierende nicht zum Abschluss bringen. Ganz im Gegenteil, wir wollten sehr gut erklären. Gleichzeitig haben wir gewusst, wir haben eine schwere Prüfung und trotzdem möchte man, dass die Studierenden das wirklich verstehen und quasi rechnen zu können oder das verstanden zu haben, sind zwar bei Schuhe und ich gehöre auch zu denen, die Prüfungstermine gehabt haben mit 100% Durchfallsquote. Ja.
Hat sich das dann über die Jahre hinweg verändert?
Die Durchfallsquote? Die Durchfallsquote in diesem Fach glaube ich nicht, also auch nach mir nicht. Also ich sage mal so, also der Termin, wo ich quasi, das war ein wirklich sehr großer Termin, wo 120 Leute durchgefallen sind, also wirklich alle. Da bin ich, weiß ich noch, also mit einem gewissen Respekt in den Hörsaal gegangen, weil meine Kollegen haben gesagt, Martin, das war dein Termin, jetzt musst du das auch durchstehen. Und ich habe schon gewusst, offensichtlich habe ich zu viel erwartet. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, also wenn 120 Personen von 120 quasi das nicht schaffen, dann sind da alle auf der anderen Seite einfach zu dumm, sondern im Gegenteil, da habe ich als Lehrender wahrscheinlich auch einen Fehler gemacht, irgendwas gravierend überschätzt. Ja, das haben wir dann auch korrigiert, ja, also es ist dann im nächsten Termin, beim Wiederholungstermin so ausgegangen, wie es üblicherweise war, aber ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich dann in den nachfolgenden Jahren nicht mehr solche schweren Entscheidungsprüfungen gehabt habe, wo ich also wirklich sagen muss, okay, es ist sehr schwierig in einem technischen Studium darüber nachzudenken, welche Kompetenzen muss ich verlangen quasi, weil das ja quasi auch, sage ich mal, fast lebensentscheidend ist oder so, weil halt Dinge dann zusammenbrechen, wenn dieser Fehler gemacht wird. Und bei anderen Dingen ist es halt, jetzt darf ich halt sowas wie gesellschaftliche Aspekte, da geht es mehr um Reflexion und Meinungen und Sonstiges unterrichten. Und da habe ich natürlich in dem Sinn nicht so eine Durchfallsquote, weil das wäre auch komisch in so einem Fach.
Also am Anfang waren die Herausforderungen das Erklären und Prüfungen schreiben, also entwerfen auch als Lehrender. Das würde ich jetzt einmal da rausnehmen. Hast du einen Tipp für Lehrende, die Prüfungen entwerfen müssen, schwere Prüfungen entwerfen müssen, was du dir für dich selber mitgenommen hast?
Ja, Tipp, also wie gesagt, wir haben immer wieder versucht, also vor allem auch neue Prüfungen zu machen, was ja nicht so trivial ist, weil das ja immer wieder andere Beispiele erfordert und das vom gleichen Schwierigkeitsgrad ist. Also ich glaube, was ich sicher gelernt habe im Zuge der Prüfungserstellung ist, dass man manchmal wirklich einen Schritt zurück machen muss und durch das, dass man selbst natürlich das schon sehr, sehr lange macht, hat man so das Gefühl, jetzt können die das nur immer nicht und dabei sitze ich ja jedes Jahr von einer neuen Kohorte. Das heißt, mein Wissen in dem Bereich, meine Kompetenz wächst als Lehrender immer mehr an und ich muss mir dann wirklich manchmal Vorsagen aufpassen, die sind wirklich ganz am Anfang und wie ist es mir selbst am Anfang mit diesem Stoff gegangen, der sehr, sehr schwer ist in vielen Punkten und manchmal wirklich viel Übung verlangt. Und das habe ich gemerkt, also da muss man einfach dann für sich selbst immer wieder sagen, ja, okay, schauen, also vielleicht ist es doch zu stark oder zu viel und so und sie vielleicht also auch manchmal in vorbereiteten Übungen schauen, also wo stehen sie wirklich und wenn sie brav tun, was können die leisten und umgekehrt natürlich das Niveau zu halten, ist sehr schwierig. Also wir wollen ja niemanden jemanden, ich sage jetzt einmal, hinausprüfen, was zu Fleiß machen. Umgekehrt, also soll es ja gewisse Anforderungen haben, weil wir ja auch unsere Abgänger und Abgängerinnen gewisse Kompetenzen mit sich bringen. Und das ist ein schmaler Grat.
Danke dir dafür. Welche Herausforderungen hast du jetzt in deiner Lehre aktuell?
Ja, jetzt in der Lehre, also wie gesagt, natürlich haben wir ganz andere Situationen. Also wir haben große Krise hinter uns. Wir haben sehr viel digitale Lehre gemacht. Also meine größten Herausforderungen derzeit ist, wie kann ich Studierende einerseits qualitativ hochwertige Lehre bieten, andererseits unter diesen durchaus neuen Bedingungen, dass also quasi die Anwesenheit sich verändert hat, ich sage es einmal so vorsichtig, dass also jetzt sehr viel online ist und das hat gänzlich neue Herausforderungen, also vor allem, also weil für mich eines in der Lehre immer sehr wichtig war, ist also das Prunkstück ist Kommunikation, das heißt also die Studierenden möchten das ja grundsätzlich lernen und in der Regel habe ich immer versucht, sehr viel zu kommunizieren und ihnen auch die Antworten so schnell wie möglich zu geben und jetzt haben wir halt das Problem durch diese Virtualität ist natürlich diese Nähe zu den Studierenden, also wenn man es jetzt als soziale Nähe oder sonstiges sieht, einfach größer geworden. Das heißt also, ich sehe sie seltener, bis also vielleicht gar nicht am Campus. Und dadurch wird also diese Form der Kommunikation und der Beziehung zwischen den Studierenden und mir schwieriger. Und das schwieriger heißt also auch, dass man da ein bisschen das Gefühl verliert, was brauchen die gerade und wie kann ich ihnen helfen oder welche Projektarbeit würde man gerne machen. Also diese Diskussionen geben mir eigentlich momentan etwas seufzend ab.
Und wie schaust du, dass du dem entgegenwirkst?
Naja, also wir versuchen natürlich online, sage ich mal, Diskussionen anzuregen. Ich habe auch versucht zu sagen, ja, ich bleibe noch im Raum und so weiter. Also das, beziehungsweise wenn ich Personen dann am Campus sehe, versuche ich eher aktiv auf sie zuzugehen. Aber ist tatsächlich schwierig, weil sie so schwer greifbar geworden sind und das verändert einfach die Situation.
Hast du eine Geschichte aus deiner Lehre, die du uns erzählen magst, irgendeinen Schwank, vielleicht eine lustige Situation oder auch etwas, was dich ganz, ganz besonders geprägt hat? Einige, die hier waren, haben beispielsweise erzählt, das erste Mal, als sie eben als Lehrende vor diesen Studierenden standen, vor einem vollen Hörsaal und das doch ein wenig aufregender war, als sie sich gedacht haben.
Ein Schwank, ja, ist eine gute Frage. Was mir einfällt, ist eine nette Geschichte, die für mich schon in einer gewissen Weise prägend war, also weil auch der Christian Mageli, also mit dem habe ich ja am Anfang auch der Rauchsaubrecke gehabt, haben wir sehr viel im Bereich der digitalen Lehre probiert und quasi, was er immer erzählt, sagt der Martin, der hat halt immer versucht, mit virtuellen Sprechstunden zu arbeiten. Und das stimmt, also wir haben wirklich einen großen Schwerpunkt gehabt, also dass man mit den Personen quasi via Chat damals noch, und da haben wir so ein Whiteboard gehabt, das weit von dem entfernt ist, was heute so virtuelle Boards können und Videokonferencing ist alles nicht gegangen, war es schriftlich. Und andererseits haben wir damals die Riesendiskussion gehabt, das funktioniert ja sowieso nicht, weil da antwortet niemand im Chat und es ist niemand dabei und es kommt niemand. Und ich habe gesagt, nee, das stimmt nicht, sondern man muss es ja dann machen, wenn die Studierenden Bedürfnis haben. Und das Bedürfnis haben sie in der Regel am Abend vor der großen Prüfung. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt um 8 Uhr am Abend und haben also quasi mit den Studierenden, teilweise mit 2, 3 Tutoren, da waren dann 30, 40 Studierende drinnen. Wir haben parallel die mit ihren Fragen, also die haben irgendwas gelernt und so weiter und hin und her. Und das war eigentlich immer sehr herausfordernd und anstrengend, weil 2 Stunden lang also schriftliche Chats zu machen, was oft nicht so einfach war, schriftlich zu erklären, weil, wie gesagt, wir haben komplexe Berechnungen gemacht. Aber man hat halt versucht, so in Last Minute quasi noch den Studierenden was mitzugeben, dass sie am nächsten Tag die Prüfung gut schaffen. Und ich habe so eine Erinnerung, eine Person, die halt einfach mit mir noch relativ intensiv geredet hat und dann hat die Prüfung verhaut. Also es war tatsächlich so, dann war er noch in der Sprechstunde und hat gesagt, ja, das gibt's ja nicht und hin und her, dann sage ich, du, aber ich habe dir die Frage am Vortag genau die Frage erklärt. Hat er angeschaut, hat er gelacht, hat gesagt, ja, ich habe recht und ist gegangen und hat dann beim nächsten Mal die Prüfung geschafft in dem Sinn. Aber es ist ja auch immer wieder spannend, dass ich einfach gelernt habe, also das ist jetzt nicht so, dass die Studierenden auch dann böse waren auf einen, weil wir sie schlecht beurteilt haben, sondern im Gegenteil, also wenn wir mit ihnen geredet haben, war das im Gegenteil immer sehr einsichtig und die meisten haben gesagt, ja, also da habe ich einfach das nicht verstanden und beim nächsten Mal habe ich das jetzt und dann hat es auch funktioniert in der Regel.
Danke dir für diesen Beitrag. Was bereitet dir am allermeisten Freude in der Lehre?
Na, Freude bereitet mir einfach, dass ich das Gefühl habe, ich selbst bin ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin jetzt quasi der, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, sondern eigentlich habe ich in meiner Lehre, also wo ich jetzt also vor allem also auch diese Themen digitale Lehre unterrichte, ich habe halt einfach Erfahrung und ich merke einfach, der große Unterschied ist, ich kann auf einen Pool zurückgreifen, der eigentlich viel Erfahrungswissen ist, also gar nicht so sehr irgendwelche theoretischen Definitionen, die sind mir auch immer sekundär, sondern wir waren damals dabei, wir haben das aufgebaut, wir können heute heute Geschichten erzählen, wie ich es auch von meinen großen Professoren und Professorinnen mitgenommen habe, die mir das erzählt haben, weil sie live dabei waren beim Aufbau. Und aus dem heraus, also das weiterzugeben, ist einfach schön, weil das ist so wie gelebte Geschichte in vielen Punkten, wo dann Leute Zusammenhänge verstehen und verstehen, warum das so geworden ist, wie es ist. Und das nicht so sagt, naja, das war alles so, okay, da ist einer gekommen mit einer Idee und am nächsten Tag ist die Plattform gebaut worden mit diesen Features. Nein, wir haben zuerst 5 Features vernichtet, dann ist das aus irgendeiner blöden Entscheidung geblieben und witzigerweise hat sich das durchgesetzt. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Und diese Dinge quasi auch da zu erhalten und weiterzugeben und dann den jungen Menschen da zu helfen, Dinge zu verstehen und vielleicht dann noch besser zu machen als wie ich, das ist eigentlich das Ziel der Lehre und das ist das, was eigentlich Spaß macht, dass man sieht, ja, die Personen, die rauskommen, die machen jetzt in deinem Sinne mit deinen Gedanken im Prinzip weiter und entwickeln das noch besser, weil dann habe ich das Ziel für mich in der Lehre erreicht.
Grundsätzlich setzt du dich sehr, sehr stark für die Lehre an der TU Graz ein. Seit ich dich kenne, geht es immer um die Lehre. Wie kann man die Lehre verbessern? Wie kann man Lehrenden helfen? Wie kann man Studierenden helfen? Was macht die Lehre an unserer Universität so wichtig und auch besonders?
Na, wichtig, also für mich ist Universität Lehre und der Auftrag der Universität war immer, dass wir also quasi eigentlich nachhaltig dafür sorgen sollen, dass das Wissen der Gesellschaft weitergeht. Dazu ist Forschung sehr wichtig, das ist klar, aber umgekehrt muss ich schauen, dass ich dieses neu generierte Wissen auch also weiterbringe, weil sonst würde die nächste Generation davon nicht profitieren können. Und darum ist für mich persönlich immer Lehre das Nonplusultra gewesen und der Urauftrag einer Universität. Und das sollte also auch meiner Sicht das auch erhalten bleiben. Und das ist auch das Schöne und die TU Graz ist sicher jetzt eine Institution, die sehr, sehr viel im Bereich der Forschung aufgrund der technischen Entwicklungen weiterbringt und diese Möglichkeit hat, es auch zu tun. Also das ist vielleicht in anderen Fächern manchmal schwieriger, weil das gar nicht so, sage ich, so unmittelbar relevant ist, aber die Technik treibt und Technologie, wenn sie dann da ist, da kann man sich dann nicht mehr sagen, das wollen wir nicht, sondern das geht leider viel schneller, als man glauben und plötzlich ist sie da. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, diese mündigen zukünftigen Bürgerinnen und Bürger hochzuziehen mit der Idee, dass sie die Gesellschaft von morgen lenken können. Und ich glaube, das ist unsere ureigenste Aufgabe und da macht es Spaß mitzuwirken und Dinge auch weiter voranzutreiben, zu optimieren. Also es gibt immer genug zu tun, habe ich das Gefühl, seit ich da bin und das ist ja schon lange.
Und was ist das Besondere?
Das Besondere ist, dass ich da gefühlt dabei bin aus der Sicht also und mitgestalten darf also und gewisse Dinge vorantreiben kann. Manche waren ganz gut und manche waren nicht so gut, würde ich sagen. Aber das Besondere ist, dass ich schon immer wieder einfach einen Prozess nach vorne sehe. Und was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass wir Technikerinnen und Techniker grundsätzlich davon getrieben sind, Lösungen zu machen. Also wir wollen eigentlich nicht am Sitzen bleiben und über das Thema diskutieren. Nein, wir wollen es eigentlich angehen, wir wollen es lösen. Ob wir es dann gut gemacht haben, entscheidet dann irgendwas anderes. Aber ich habe das Gefühl, wir tun und im Tun passiert einfach was.
Was waren in den letzten Jahren die größten Veränderungen im Bereich Lehre? Also wirklich angefangen von dem Zeitpunkt, als du zum Studieren angefangen hast bei uns an der TU Graz, bis zum heutigen Zeitpunkt.
Ja, die größte Veränderung ist durch die Krise passiert, dass wir natürlich eine unglaubliche Virtualität oder die digitale Lehre einen Boost bekommen hat, den man eigentlich, also hätte ich erst in 2030 erwartet oder so, dass wir dort sein können. Das heißt, also da ist unglaublicher Schub passiert, einerseits technologisch in der Ausstattung, aber auch im Kompetenzlevel der Studierenden und Lehrenden und es verändert sich damit die Lehr-Lern-Welt wahnsinnig und vielleicht hat sie sich auch viel zu schnell verändert, weil wir viele Dinge heute also erst nachputzen müssen. Wenn ich zurückdenke an mein eigenes Studium, da muss ich sagen, ja, also auf der einen Seite war es damals wahrscheinlich viel offener. Also ich habe das Gefühl gehabt, das ist, also ich habe mich viel freier bewegen können im Sinne der Lehrveranstaltungen, der Wahlmöglichkeit und der Dinge, die ich entscheiden kann. Umgekehrt muss ich sagen, also wie viele Dinge ich machen habe müssen im Sinne der Administration, weil es halt einfach, ich habe noch kein Internet gehabt, es gab noch keine Systeme, wo wir herumgerannt sind von A nach B, um dann zu erfahren, der Professor ist gar nicht da oder das ist ausgefallen. Also diese Dinge, die sind heute alle weg. Also von dem her würde ich mir manchmal schon wünschen, also die Möglichkeiten, die ich heute technisch hätte, das wäre auch ein großer Segen gewesen, sage ich auch in meinem Studium. Ich glaube, ich hätte es noch weiter optimieren können. Also das ist sicher etwas, das mich sehr gefreut hätte und beschleunigt hätte, glaube ich, im Studium.
Und wo siehst du die größten Veränderungen in der Zukunft in der Lehre? Also wir sind ja schon ein paar Jahre weiter vorne, als du gedacht hättest, ne? Meintest ja, wir sind jetzt dort, wo wir eigentlich wahrscheinlich erst 2030 gewesen wären. Was kommt danach?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, weil Zukunftsprognosen ja sehr schwierig sind. Wenn man 2 Jahre zurückschaut, dann kommt man drauf, man hätte damals ganz was anderes gesagt und passiert ist es anders. Aber ich erwarte jetzt eigentlich, dass es schon langsam wirklich in Richtung Austauschbarkeit der Lehre geht. Was ich damit darunter verstehe, ist, dass nicht nur Internationalisierung, aber dass dieser angedachte Bologna-Prozess, dass man an mehreren Universitäten verschiedenste Sachen relativ gut kombinieren kann, die Anrechnungen laufen und so weiter, und damit also diese Möglichkeit besteht, nicht mehr das Studium ganz klassisch an einer Universität zu absolvieren, sondern zu sagen, okay, ich nehme von diesen 4 Universitäten die besten Sachen raus und das ist mein Studium. Das, glaube ich, wird immer wahrscheinlicher und möglicher, sage ich einmal, weil momentan gibt es halt noch sehr, sehr viele, sage ich, rein formale Hürden, die uns da dem Ganzen widersprechen. Aber das wäre so mein Endstadium, dass ich sage, ich als Studierender entscheide mich selbst, was ich gern von wo hören möchte, und ich bekomme auch meine Degree dafür. Und ich glaube, diese Dinge werden immer besser und optimierbarer und austauschbarer. Und ich glaube, das lässt auch Europa im Endeffekt zusammenwachsen.
Du bist ja auch der Leiter der Abteilung Lehr- und Lerntechnologien. Das hat sich herausentwickelt aus einer Arbeitsgruppe, wie du uns erzählt hast, vernetztes Lernen. Und was machst du für die Lehre im Rahmen deiner Tätigkeit als OE-Leiter, beziehungsweise was macht deine Abteilung für die Lehre?
Ja, also wir sind damals angetreten als Arbeitsgruppe vernetztes Lernen, Walter Nagel und ich, also wirklich zu zweit mit Unterstützung von ein paar Studienassistenten, und man hat also quasi so die Idee gehabt, also E-Learning für die TU Graz zu machen, und die Vorgabe ist sehr vage, wie man hört, war auch nicht mehr, es hat also auch das damalige Rektorat noch nicht wirklich gewusst, wie man mit dem Thema gut umgeht. Da waren so Stimmen wie, E-Mail haben wir ja alle, das heißt also, wir können eh schon digital E-Learning machen oder so, was braucht es da mehr, und gibt auch Leute, die gesagt haben, es gibt zigtausende FTP-Server da draußen, da legen wir die Unterlagen hin, also das war es dann doch wohl. Und wir haben uns dann also eigentlich in unterschiedlichste Richtungen entwickelt. Unterschiedlich heißt natürlich, dass man sagt, wir wollen eine zentrale Anlaufstation sein, also einfach um Hürden zu minimieren, weil ich immer noch der Meinung bin, also wir sind ein Service, und als Service soll ich diese Dinge machen, die Lehrende und Studierende brauchen, und sie sollen sich aber auf die Dinge konzentrieren können, die sie machen sollen, nämlich lehren und lernen. Und wir sind dazwischen und versuchen, möglichst alle Hürden im Prinzip abzubauen, und haben uns gesagt, Zentralisierung hilft natürlich, weil die Studierenden dann wissen, okay, dort finde ich das, dort ist alles, dort sind meine Termine, meine Abgaben, meine Unterlagen, meine was weiß ich, was ich noch brauche, und haben uns natürlich auf zentrale Systeme im ersten Hinblick gestürzt. Haben dann gemerkt im Tun, dass sehr wichtig ist natürlich also auch das Thema Videoaufzeichnungen, Streaming. Das war damals also auch schon 2008, 2009 im großen Gespräch. Haben also, glaube ich, sehr früh für Universität begonnen, also da uns zu professionalisieren. Hat uns dann in COVID also sehr geholfen, dass wir das sehr früh angegangen sind. Und ich glaube, also eines der großen Prunkstücke unserer Abteilung ist tatsächlich, dass ich mich immer sehr stark auf den Support konzentriert habe. Das heißt, also wir nennen das hier intern sehr lapidar First-Level-Support, aber das ist kein Support, wie man sich das so grundsätzlich vorstellt, beim Otto-Versand, wo jemand hinter einem Mikrofon steht und da muss man eine Viertelstunde warten. Sondern ich habe gesagt, es muss einfach so sein, dass dieser schnell, weil der Lehrende oder die Lernenden haben ein Problem und wir müssen das lösen, weil die müssen sich auf die Lehre und auf das Lernen konzentrieren. Und das heißt, wir müssen unglaublich schnelle Responsezeiten haben. Wir sollen die Probleme einfach wegschaufeln. Wir können das 3-mal schneller machen als der Lehrende draußen. Wir wissen, wo das Problem ist, und das heißt, wir müssen helfen. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Braucht natürlich diese notwendigen Ressourcen. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viele Ressourcen in diesem Bereich, aber dadurch, glaube ich, besteht da draußen, so bin ich zumindest der Meinung, das Gefühl, des Service läuft. Also Sie verstehen das, dass ich ein Service bin, und ich verstehe mich auch so, und im Zuge dessen versuchen wir, diese Services zu optimieren.
Und was bereitet dir am meisten Freude in dieser Arbeit?
Die meiste Freude ist, dass es grundsätzlich funktioniert. Also ich habe schon das Gefühl, also wir haben eine Umgebung, die sich nicht verstecken muss. Also das heißt, also die Lehrenden sind weitestgehend zufrieden, dass wir natürlich immer wieder Schwierigkeiten haben. Das liegt in der Natur der Sache, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass der Ansatz eigentlich so funktioniert, und also ich hätte nicht das Gefühl, dass meine OE unter Kritik steht im Sinne, wozu braucht man das oder ist das notwendig, sondern im Gegenteil, dass man sagt, ja, da braucht es diese Abteilung. Die läuft meistens zufriedenstellend, und wir versuchen tatsächlich die Dinge zu lösen, auch wenn es vielleicht nicht wirklich in Echtzeit geht, aber zumindest nachhaltig dann.
Und die größte Herausforderung dabei ist?
Dass wir ständig ein neues Problem haben, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat am Vortag. Also das ist aus unterschiedlichsten Gründen, Richtungen wirklich so, also kaum hat man A gelöst, poppt B auf und man denkt sich, oh, um Gottes Willen, das ist jetzt stimmt, wie kriegen wir das in den Griff?
Und es hat nichts mit Corona zu tun.
Das hat nichts mit Corona zu tun.
Immer so.
Genau, das ist immer so.
Das Thema digitale Lehre bezieht sich bei dir ja nicht nur auf die TU Graz und auf die Arbeit an der TU Graz. Du bist aktuell in unserem europäischen Hochschulkooperationsprojekt Unite Leiter vom Work Package 2, wo es auch um digitale Lehre geht. Magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Worum geht es in diesem Work Package überhaupt? Weil digitale Lehre kann ja viel heißen. Was heißt es in diesem internationalen Kontext, in dieser Kooperation? Und wo siehst du uns dort in der Zukunft?
Ja, das ist also ein sehr herausforderndes Projekt, also dass man von der Komplexität also auch für mich noch immer sehr schwer greifbar ist. Also in der Allianz sind wir also quasi mit 8 weiteren Hochschulpartnern und Partnerinnen also tätig und ich habe bekommen den Work Package D2, der offiziell heißt Digitaler Campus. Und das Ziel ist natürlich mittelfristig, kurzfristig wird das nicht funktionieren, die digitale Infrastruktur also quasi für diese Allianz aufzubauen. Und die digitale Infrastruktur schließt bei uns, nachdem es einmal primär um Lehre geht, schränkt sich momentan noch eher auf die Lehre ein. Das heißt also, darum bin ja auch ich ausgewählt worden, dass wir also gemeinsam versuchen wollen, die Lehre digital zu unterstützen. Und das klingt vielleicht einfach, trivial, ist aber hochkomplex natürlich, weil also wir haben verschiedenste Infrastrukturen da draußen, jede Hochschule agiert anders, jede Hochschule hat andere Kulturen, also wie melden sich Studierende an, wie wickeln sie eine Lehrveranstaltung ab, wie kommen sie zu ihrem Zeugniszertifikat und momentan sind wir eigentlich erst im Sortieren in dem Sinne, dass wir uns anschauen, also wie tickt jede Universität, wie haben die das, wie sind die im Laufe der Jahre entstanden und wie laufen intern die Prozesse ab, welche Systeme verwenden sie, wie spielen diese Systeme zusammen und das versuchen wir gerade einmal wirklich hinzumalen, sage ich einmal ganz, also diese ganzen technischen Infrastrukturen und gegenüberzustellen und in der Hoffnung, dass wir dann in einem der nächsten Schritte dann, wenn wir das haben, die Gemeinsamkeiten herausholen können, gemeinsame Quick-Wins haben vielleicht, wo man sagt, okay, auf der Ebene kann man die technische Zusammenarbeit sehr schnell starten und in anderen Punkten wird es länger brauchen, weil da viele verschiedene Sachen noch fehlen. Und das Ziel ist tatsächlich in Unite, dass wir eine sehr hohe Mobilität unter den Studierenden schaffen. Das heißt also, dass der Studierende aus Graz irgendwo in Schweden oder in Barcelona, wo auch immer, Lehrveranstaltungen gemeinsam oder wie auch immer konsumieren kann und also dass sowohl physische Präsenz als auch virtuelle Mobilität also ermöglicht wird. Und das ist natürlich sehr langfristig gedacht. Also es ist eine sehr schwierige, komplexe Aufgabe. Wir wollen natürlich auch hier unsere Lehrenden und Lernenden optimal unterstützen. Momentan würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil es halt einfach also nicht nur die österreichische Gesetzgebung, sondern auch 9 verschiedene Gesetzgebungen dahinter gibt. Aber es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung im Sinne des Zusammenwachsens von Europa und dem Austausch. Ja.
Und auch in dem Sinne, wo du meinst, wo es hingehen wird.
Wo es hingehen muss, ja. Also wir müssen einfach auch das forcieren und ich glaube, also die Gesellschaft, indem sie so zusammenwächst und sich Wissen austauscht und so weiter, nur dann quasi kann das ganze Konstrukt also langfristig auch gut funktionieren. Und momentan ist halt so, jeder hat Insellösungen eigentlich, muss man sagen. Also es hat sich 2000 niemand Gedanken darüber gemacht, ob ein System der TU Graz jemals mit einem System, weiß ich nicht, der Universität in Rockler zusammenarbeiten können muss. Das war damals undenkbar technisch. Und heute sind wir auf dem Standpunkt, dass man verstanden haben, Mist, wir haben eigene Systeme gebaut mit eigenen Dingen und ja, wir könnten sie verknüpfen, aber das hätte man von Grund auf fast anders denken müssen und jetzt haben wir eine ganz andere Situation, indem wir das versuchen, über Krücken zusammenzubringen und ja, es wird wachsen, es wird Standards geben irgendwann, aber dazu muss man reden, muss man sich austauschen und diese Arbeit beginnen wir jetzt eigentlich erst, also dass wir sagen, okay, ihr habt auch eine Matrikelnummer, nein, ihr habt keine Matrikelnummer, aha, wie habt ihr überhaupt eure Studierenden abgespeichert, also wo wir ganz erstaunt sind, dass gewisse Staaten nationale Datenbanken haben schon lange, wo alle Zeugnisse gespeichert sind, da sind wir in Österreich noch eher weit entfernt von diesen Dingen und man erlebt das im Gespräch, seine Wunder, wie andere Staaten das gemacht haben. Oder auch nicht natürlich.
Hast du irgendein Learning schon mitnehmen können aus der Kooperation mit den Kollegen und Kolleginnen aus 8 anderen Ländern, muss man auch sagen?
Ja, also das Learning ist definitiv eines, das heißt auch hier wieder Kommunikation. Wir merken einfach in den vielen Gesprächen, die wir jetzt in den ersten 2 Monaten geführt haben, das sind wirklich viele, dass durch die Kommunikation alle wieder sehr zufrieden sind, dass kommuniziert wird und auch immer mehr beginnen zu verstehen, wo das Problem liegt. Also, weil man geht immer sehr stark von seiner eigenen Perspektive aus und sagt, okay, so ist die Situation in der Universität und dann rede ich mit den deutschen Partnern, mit den italienischen Partnern und denke immer, Ach so, ja, so könnte man es auch lösen, aber die Idee hat, ist bei uns nicht so aus verschiedensten Rahmenbedingungen heraus. Und nur ist das vielleicht das Pferd komplett von der anderen Seite aufgezäumt und du denkst, ja, jetzt haben wir aber zwei Situationen, beide führen zur richtigen Lösung, aber wie kann ich das jetzt gemeinsam lösen, weil es ist A oder B richtig und wie bringe ich das zusammen? Und im Reden verstehen wir das und verstehen auch, was machbar wäre und was vielleicht weniger machbar ist, weil es einfach zu schwierig und komplex ist.
Mhm. Ein anderes Thema, das national und international aktuell sehr, sehr stark diskutiert wird, ist das Thema Micro-Credentials. Hat das im Rahmen von Unite auch einen Standpunkt, eine Verortung? Was sind Micro-Credentials? Ist das der erste Schritt hin zu dem, wo wir uns vielleicht in 20, 30 Jahren befinden, wo man dann an mehreren Universitäten gleichzeitig unterschiedliche Inhalte konsumieren kann?
Ja, jetzt denke ich gerade darüber nach, wie man das gut so verorten kann, weil eigentlich ist das Thema Micro-Credentials eigentlich ein Thema, das man sehr stark noch mit der Wirtschaft zum Teil verknüpft hat, aber es geht eigentlich darum, dass man sehr kleine, sage ich mal, Lernpakete schnürt, die überschaubarer sind. Also momentan reden wir meistens von Bachelor-Programmen, Master-Programmen, das heißt, wir reden von 180, 240 Credits, die auch zu absolvieren sind, damit man einen Degree kriegt. Und das Thema Micro-Credentials oder auch Nano-Degrees setzt also daran, dass man sagt, also wir leben in einer zukünftigen Welt, wo vielleicht also wir gar nicht nur Studierende schauen müssen, dass sie einen Abschluss kriegen, sondern dass wir Personen stark umschulen müssen oder Personen Kompetenzen sich aneignen müssen, die auch Nachweise brauchen. Und dazu brauchen sie vielleicht kein ganzes Masterstudium, sondern sie brauchen vielleicht nur ein Modul oder nur 10 Credits, eine Nachschulung in dem Bereich. Und natürlich sind wir als Universität ein Lehrapparat, der im Prinzip natürlich in Lehrveranstaltungen aufgegliedert ist und die natürlich so thematische Module anbieten könnten. Und da ist natürlich das Thema Micro-Credentials, andere reden halt dann von Joint Lectures oder sonstiges, interessant, sage ich einmal so, weil man sagen könnte, okay, also es ist sicher leichter mit einem Partner sich über 5 Credits auszutauschen und Zeugnisse über 5 Credits als gemeinsames Studienprogramm gleich auf die Beine zu stellen, weil das natürlich viel komplexer ist. Also im Sinne dessen, dass man Austauschbarkeit fördert, kann man sagen, ja, also hier gibt es ein Modul oder mit der Wirtschaft gibt es ein Micro-Credential oder es gibt ein Nano-Degree, wo man halt irgendwie nachweist, welche Form von Kompetenzen in dem Bereich also nachgeschult worden sind oder jetzt auch gekonnt werden. Und natürlich könnte man dann einen Schritt weitergehen und sagen, wenn jemand, sage ich mal, provokativ 30 Nano-Degrees haben, dann könnte man sagen, das ist ja fast wie ein Master in dem Bereich, weil es eh immer sehr thematisch ähnlich war. Dann könnte man natürlich die Ausbildung anders denken. Aber ich glaube, auf was es wieder hinausläuft, ist, dass also Bildung vielleicht nicht mehr so formal ist, wie es vor 20, 30, 40 Jahren ist, weil also die Personen wirklich hergehen, Schule machen, Studium machen, Beruf gehen, sondern vielleicht also viel schneller in den Arbeitsmarkt eintreten und dann halt irgendwelche Formen von Schulungen brauchen, irgendwann doch einen Nachweis und einen Degree kriegen. Das heißt also, diese Individualisierung und Flexibilisierung, dem muss auch die Bildung begegnen.
Die Individualisierung und Flexibilisierung den meisten anderen Lebensbereichen auch schon haben.
Genau, also und das wird auch die Bildung irgendwann ganz hart treffen oder trifft sie eh schon ganz hart. Wir verschließen manchmal ein bisschen die Augen noch davor, auch weil wir diese Denkweise nicht gewohnt sind, sage ich einmal, beziehungsweise sie auch mühselig ist natürlich für uns, weil wir also diese ganzen Kulturen und so weiter ganz anders aufgebaut haben und momentan sind wir halt so ein bisschen im Sondieren und Abgleiten in diese Richtung und ja, also ich erwarte, dass das natürlich viel stärker kommt in den nächsten Jahren.
Welche Leistungen werden aktuell von der TU Graz zum Thema Micro-Credentials angeboten?
Ja, also wir haben letztes Jahr zusammen mit der OE Lifelong Learning, Ernst Kreuzer, einen Prototypen gestartet, wo wir gesagt haben, ja, also wir wollen nicht wieder nur diskutieren drüber, sondern wir wissen, dass auch im Tun viele Hürden entstehen und man muss es einfach einmal machen, um zu verstehen, wo Probleme liegen, was man gut umsetzen kann, was man im Prinzip noch lösen muss und haben also einen ersten Prototypen aufgesetzt. Das ist also jetzt seit Anfang Jänner, also quasi seit ein paar wenigen Wochen, ist das erste Micro-Credentials-Angebot online. Das besteht bei uns in dem Fall also einem Online-Kurs zur Dekarbonisierung und Nachhaltigkeitsmanagement und danach, also wenn die Studierenden das absolviert haben, dann können sie ein Präsenzangebot an der TU Graz absolvieren, geblockte Woche und danach gibt es noch einen Praxisanteil im Unternehmen und dafür bekommen sie dann, wenn sie eine Prüfung machen, ein Abschlusszertifikat im Sinne einer Bestätigung der TU Graz, was im Umfang von 5 Credits quasi gültig sein würde. Und das haben wir jetzt online gestellt. Ich glaube, wir sind damit also sicher in Österreich einmal die erste Universität, die das wirklich hat und macht und wir versuchen gerade Erfahrungen zu sammeln, im Prinzip, also wo sich das dann gut anbietet. anbietet und was man damit machen kann, richtet sich sehr stark an Unternehmen, hat also nicht so sehr den Fokus auf die Regellehre, kann aber natürlich irgendwann auch im Rahmen einer Regellehre verwendet werden, weil es ist ein Online-Kurs, der natürlich, sage ich jetzt einmal, grundsätzlich flexibel anwendbar ist.
Was waren für dich besonders prägende Momente hier an der TU Graz?
Ja, also ich habe auch sehr viel Prüfungsaufsicht gemacht, also natürlich im Rahmen dieser Prüfungen, und da drinnen habe ich schon immer wieder spannende Erlebnisse gehabt. Also wir haben den Studierenden immer erlaubt, sie dürfen alles mitnehmen, also weil es uns darum gegangen ist, dass sie das Beispiel lösen können und zwar verstehen, und dazu haben wir gesagt, also kann man alle Unterlagen mitnehmen, es gibt nichts, was wir zu Hause lagen müssen. Das hat dazu geführt, dass ich manchmal das Gefühl habe, die haben da schubkarrenweise ihre Unterlagen reingeschoben. Und ich bin dann oft, also die Prüfung selbst hat lange gedauert, also 4 bis 5 Stunden. Also und das war meistens wirklich tatsächlich 1, 2 große Beispiele, die man da auf vielen, vielen Seiten behandelt. Und man ist oft hingegangen zu Studierenden und ich habe mit ihnen geredet unter der Prüfung, weil ich natürlich weiß, der hat jetzt eine große Aufmerksamkeit. Also man lernt ja sehr viel auch noch in der Prüfung. Und das Spannende für mich war, dass sie quasi das Studierende gegeben hat, die haben geglaubt, durch das, dass sie die Unterlagen mit haben, sie können sich das während der Prüfung anschauen und dann lösen das Beispiel. Und ich habe ihnen gesagt, wo steht, und sie haben sich das angeschaut und haben dann versucht, das während der Prüfung zu verstehen. Die sind in der Regel alle rausgefallen, weil das funktioniert so nicht. Also dieses Glauben, man kann das dann eh nachschlagen und dann innerhalb von 5 Minuten verstehen, das funktioniert nicht, sondern die müssen wissen, wo man hingreift, die müssen grob Bescheid wissen, was es geht, dann ist es lösbar. Und da kann mein kleiner Hinweis, weil mehr war es ja eigentlich nicht der Entscheidende sein, dass man sagt, ah, ich glaube, weil das ist das, was in der Praxis auch ist. Ich meine, da geht man auch zum Nachbarn wahrscheinlich und fragt, du, was, jetzt habe ich gerade das Problem, und ah, okay, diskutiert das kurz. Und dieser entscheidende Hinweis hilft mir dann, das gut zu lösen. Und wenn man halt das überhaupt nicht verstanden hat, dann bringt das auch nichts. Und das ist immer für mich immer sehr spannend gewesen. Also ich habe wirklich auch unter den Prüfungen, wir haben manchmal auch, sage ich mal, sind wir uns einen Kaffee holen gegangen, weil wir gedacht haben, wenn jetzt also eine kurze Diskussion in diesen 5 Minuten ausbricht im Hörsaal und sie reden mit Nachbarn und das hilft ihnen entscheidend, dann ist das für mich okay, weil die Person hat es verstanden. Ja, die Person, die nichts gelernt hat, denen wird auch diese 5 Minuten nichts nutzen. Also das ist etwas, das wir immer gelernt haben, wenn es ums Verstehen geht und um Kompetenzen geht. Das kann ich nicht einfach mir innerhalb von 5 Minuten aneignen. Da muss ich vorher geübt haben, das grundsätzlich durchdacht haben, ein paar Beispiele gerechnet haben. Und dann reicht's, wenn ich jemand auf die Sprünge helfe. Einen anderen kann ich nicht auf die Sprünge helfen. Und das ist zwar immer sehr, sehr lustige Situation in diesen großen Prüfungen, wo wir genau gewusst haben, ich kann jetzt hingehen, ich kann dem das ganze Beispiel, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich habe es ihm wirklich gesagt, wie das Beispiel zu rechnen ist, und er hat nicht mal meine Worte nicht einmal 1 zu 1 nehmen können und das umsetzen. Und das funktioniert halt nicht, weil man nichts gelernt hat. Und das habe ich immer so mitgenommen, habe gesagt, ja, ich versuche ihnen zu helfen, und wenn es nicht reicht, dann müssen wir halt nur mal kommen, nützt nichts.
Also ist dieses Hinausgehen aus der Prüfung, ich habe jetzt an meine eigene Studienzeit denken müssen, eigentlich ein didaktischer Zug und nicht die Zeit, die ihr uns gebt, um zu schummeln. Genau, so wie ich das immer verstanden habe.
Das war es auch. Also wie gesagt, also ich habe die große Prüfung immer neben einem Kaffeeautomaten gehabt und irgendwann gehe raus, und dann habe ich so immer das Gefühl gehabt, am Anfang sind die ganz unglaublich gehabt, der hat wirklich den Raum gerade verlassen. Ja. Also irgendwie, um Gottes Willen, kann ich schnell reden, kann ich schnell rüberfragen. Und dann bin ich halt wieder gekommen. Natürlich war eine gewisse Lautstärke im Hörsaal, haben wir alle ganz still und konzentriert auf ihr Blatt geschaut, und ich habe mir gedacht, möge ihnen diese 3 Minuten geholfen haben, dann haben wir alle das Ziel erreicht, weil, also wie gesagt, als Lehrende habe ich nicht Interesse daran, also Leute noch 5-mal bei mir andanzen zu lassen, sondern eigentlich, wenn sie es eh verstanden haben und sie stehen gerade auf der Leitung, so habe ich auch meinen damaligen Chef Lutz Barowitz immer in Erinnerung gehabt bei seinen mündlichen Prüfungen. Also er hat immer so geprüft, dass er das Gefühl gehabt hat, also er gibt jetzt einen Hinweis, und wenn die Person das dann lösen kann, dann ist es für ihn okay. Und so sind wir damals, sage ich mal, als Assistenten und Assistentinnen erzogen worden, dass wir eigentlich den Leuten helfen sollen. Und auch bei allen mündlichen Prüfungen, das war ein Gespräch. Und wenn man das Gefühl hat, okay, die Person hat es verstanden, aber sie steht ein bisschen auf der Leitung, weil es könnte ja auch die Frage schlecht formuliert sein. Also das war für uns auch immer spannend, weil das ist vielleicht auch noch so ein Schwank. Also wir haben oft das Gefühl gehabt, dass wir für Personen, also die Prüfungsangabe zu komplex wird. Also das ist einfach deswegen, weil es hat Personen gegeben, die haben das wirklich durchschaut, das Beispiel, und die haben dann sehr große Detailfragen gestellt, und dann hat man begonnen, das sehr genau also zu spezifizieren. Die Masse habe ich damit komplett verwirrt, weil die sich gefragt haben, warum steht das auch noch dabei? Ja, weil die gar nicht in dieser Komplexität gedacht haben, wie diese 3, 4, 5 Spitzenstudierenden, die das wirklich durchschaut haben. Und das war sehr schwierig in der Erstellung von so komplexen Angaben, weil man das Gefühl gehabt hat, ich will ja nicht alle verwirren mit der Angabe. Und wir haben dann auch begonnen, eine Zeit lang Punkte zu vergeben, nämlich 2 Punkte, wenn er die Angabe liest, indem wir das irgendwo in der Angabe versteckt haben und dann hat, wenn wir gewusst haben, wenn er dort was hinschreibt, dann gibt es 2 Punkte. Einfach, weil Leute einfach so gierig waren und gleich losgerechnet haben wie die Wahnsinnigen und die Angabe hat eine A4-Seite gehabt und das ist wichtig, dass man das alles in Ruhe liest. Also wir haben angefangen mit, die Leute bekommen 10 Minuten mehr Zeit für das Lesen der Angabe. Ja, die ersten haben schon geschrieben, haben sie die Angabe umgedreht und so. Also das war wirklich schwierig. Ja. Also zu sagen, ich nehme die Ruhe, lese mir das durch, die komplexe Fragestellung, frage noch einmal, wenn irgendwas nicht verstanden worden ist, weil das halt wesentlich ist. Aber es war dann halt oft so, dass wir durchgelaufen sind durch die Reihen und jemand eine Frage gestellt hat und ich habe nur hingedeutet, wo es in der Angabe steht. Also wenn man sagt, ja, in der Nervosität, ich verstehe das alles, ne? Aber wie sollen wir arbeiten? Quasi auf der einen Seite müssen wir es hinschreiben und die Leute müssen es lesen. Das ist schwierig, ja. Also in einer sehr großen Stresssituation gut agieren zu können, also ist auch ein Können der Studierenden. Ne? Das muss man natürlich sagen. Und jeder kann nicht so gut damit umgehen, klar.
Dann, Martin, darf ich auch dich zum Abschluss noch bitten, den folgenden Satz zu beenden aus deiner Sicht. Lehre ist für mich?
Ja, die Möglichkeit, meine Erfahrungen an Studierende weiterzugeben und das mache ich grundsätzlich mit Freude und ich freue mich, wenn jemand von mir was lernen kann. Also manchmal fühle ich mich so, dass ich mir denke, ja, ich weiß nicht, ob man von mir viel lernen kann, aber wenn es da tatsächlich ist und jemand nach Hause geht und sagt, ja, heute habe ich was gelernt da drinnen, dann habe ich das höchste Ziel eigentlich der Lehre erreicht und das ist, klingt einfacher, als es ist.
Dankeschön.
Danke.
Lehren, Lernen, Lauschen.